Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 19 bis 23.
Von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag, also in jener Epoche, wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Wir wissen, Assyrien ist in der Bibel das Gebiet des Nordiraks. Dort waren die alten assyrischen Städte Ninive, Assur, Kalach. Wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel das Dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien. Ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Ein gewaltiger Ausblick. Also Kapitel 19 zeigt 2 Seiten. Gottes Strenge, er wird Ägypten schlagen. Und das haben Sie schon in der jüngeren Vergangenheit erlebt und auch in der weit zurückliegenden Vergangenheit haben wir gesehen. Aber Gott wird dieses Land auch heilen, hat einen Segen vorausgesagt. Und die Ägypter werden den Herrn, den Gott der Bibel, erkennen. Und wir haben gesehen, schließlich im tausendjährigen Reich wird Ägypten eine ganz besondere Stellung haben, zusammen mit Assyrien und mit Israel, dem Volk, das sowieso das auserwählte Volk Gottes ist. Aber jetzt versteht man, dass dieses Kapitel eines der Lieblingskapitel der ägyptischen Christen ist. Das lieben sie, das zu lesen. Hier steht wirklich in der Bibel, Gott wird zu Ägypten sagen, gesegnet sei mein Volk Ägypten. Das ist grandios. Aber eben, Ägypten hat eine besondere Bedeutung gehabt in Verbindung mit dem auserwählten Volk in der Vergangenheit, haben wir gesehen, und in Verbindung mit dem Messias. Und dieses Land wird einen besonderen Segen in der Zukunft bekommen. Und im tausendjährigen Reich wird das so sein, dass also in 5 ägyptischen Städten wird man anstatt Arabisch die Sprache Kanaans reden. Das ist interessant. Warum? Nun, die Sprache Kanaans, das ist die Sprache der Kanaaniter. Es war so, Abraham lebte ja in Ur in Chaldea, im heutigen Südirak. Dort sprach man Akkadisch, also Altbabylonisch, und Sumerisch. Es war sogar die Zeit, als Sumerisch zur Totensprache wurde. Abraham zog aus, auf Gottes Geheiß, und ging ins Land Kanaan. Dort lernte er die Sprache der Kanaaniter. Und seine Nachkommen sprachen die Sprache Kanaans. Und so hat sich ein Dialekt herausentwickelt, der wird später in der Bibel auch genannt Jüdisch. Im Buch Nehemia. Jüdisch sprechen. Und im Neuen Testament wird dafür benutzt der Ausdruck Hebräisch. Also Hebräisch ist ein kanaanitischer Dialekt. Und jetzt versteht man auch, warum man alte Inschriften der Kanaaniter kann man lesen und verstehen, wenn man Hebräisch kann. Und ich habe insgesamt vielleicht etwa 100 Inschriften, kananäische Inschriften, also hebräisch und von den Kananitern studiert und übersetzt, auch Inschriften aus Phönizien. Die Phönizier, das waren ja die Kananiter im heutigen Libanon, die sprachen Phönizisch. Aber das ist fast ein Dialekt von Hebräisch. Also wenn man Hebräisch kann, versteht man auch die Inschriften im Libanon. Das ist so eng miteinander verwandt. Dann versteht man auch, wenn als Jona, der ungehorsame Prophet, nach Jaffo hinabging, da bei Tel Aviv, dort war der Schiffshafen damals, und da ging er auf ein Schiff, um nach Tarsis zu fliehen. Tarsis war die weit entfernteste Kolonie der Phönizier im Westen, nämlich Tartessus im heutigen Spanien. Und da wollte er also, anstatt in den 1000 Kilometer in den Osten, in den Irak zu gehen, nach Ninive, wollte er eben, sagen wir mal, 3000 Kilometer in den Westen fliehen. Möglichst weit weg von Ninive. Und da hat er also dort ein phönizisches Schiff genommen, ist dann losgefahren, dann kam der Sturm und da musste er den Leuten dann erklären, warum der Sturm gekommen ist und dass er ungehorsam war. Wie hat er mit diesen Libanesen kommunizieren können? Nun, wenn er ein bisschen langsam und deutlich gesprochen hat, konnten die Phönizier Hebräisch verstehen und der Israelit Jona konnte Phönizisch verstehen. So eng ist das. Verwandt. Ja, jetzt ist aber so, Phönizisch ist ausgestorben, als die muslimischen Araber nach dem Tod von Mohammed alles erobert haben, was nördlich war von Saudi-Arabien. Also das Gebiet von Jordanien, Irak, das Land Israel, Syrien und Libanon, Ägypten, ganz Nordafrika schließlich. Da haben sie ihre Sprache aus der saudischen Insel mitgebracht und diesen Völkern aufgedrängt. Und so begann diese ganze Welt Arabisch zu sprechen. Aber die Libanesen sind heute noch, also besonders die christlichen Libanesen sind stolz zu sagen, wir sind keine Araber, wir sind Phönizier. Also wir sind Kananiter. Aber sie können kein Kananäisch mehr, denn die Sprache ist untergegangen mit der islamischen Invasion im 7. Jahrhundert nach Christus. Und es gibt keine Überreste mehr, denn Hebräisch selber ist ja auch eine tote Sprache geworden, weil im Jahr 70 Jerusalem zerstört wurde und dann im Jahr 135 endgültig der Staat Israel vernichtet wurde. Dann kam die weltweite Zerstreuung der Juden und so hat man in der folgenden Zeit Hebräisch als gesprochene Sprache verloren. Es gab kein Kananäisch mehr, das gesprochen wurde. Die Juden haben Hebräisch noch benutzt als Sprache der Bibel, beim Vorlesen in der Synagoge, Sprache der Gebetsbücher, aber es war keine gesprochene Sprache mehr. Man sprach in der Familie kein Hebräisch mehr. Und jetzt haben wir ein Problem, oder nein, muss ich so sagen, wir hätten ein Problem gehabt, während wir im 19. Jahrhundert zur Welt gekommen, oder im 18. oder im 17. Denn da steht, in der Endzeit, da werden sie in Ägypten die Sprache Kanaan sprechen. Das geht ja nicht. Das wäre ja eine tote Sprache. Schon seit über 1000 Jahren gibt es kein Kananäisch mehr. Und noch nie ist eine Sprache, übrigens bis zum heutigen Tag, wieder lebendig geworden, die länger als 1000 Jahre tot war. Das wäre wie, wenn wir in der Schweiz Latein einführen wollten. Ja, wir waren ja auch mal Teil des Römischen Reiches. Ja, undenkbar. Und hier ist klar, also in der Endzeit wird Kananäisch wieder gesprochen werden. Und da gab es eben diesen Eliezer ben Jehuda, ein litauischer Jude, der hat sich überlegt, man sollte das Land der Väter wieder neu besiedeln. Und das sagen ja die Zionisten schon seit Jahrzehnten. Aber wenn man Palästina wieder besiedelt, jüdisch, dann sollte man eben die Sprache der alten Propheten widersprechen. Man sollte nicht Russisch oder Jiddisch oder Arabisch sprechen, sondern Hebräisch. Und er hatte wirklich diese fixe Idee, das muss so sein. Er hat Medizin studiert, hat sich gesagt, ich studiere etwas Nützliches an der Sorbonne in Frankreich, in Paris, damit ich auch noch eine Hilfe sonst bin, eben wenn ich nach Palästina ausreise. Dann hat er eine schwere Lungenkrankheit bekommen, Tuberkulose. Man hat ihm gesagt, er wird nicht mehr lang leben, und da hat er dann sein Studium abgebrochen. Aber der Mann ist nicht gestorben. Also habe ich gesagt, dann gehe ich trotzdem nach Palästina und werde dafür sorgen, dass Hebräisch gesprochen wird. Er hat dann auf ganz dramatische Weise seine alte Bekannte, die er schon von der Kindheit her kannte, die Deborah, geheiratet in der Türkei. War ganz schwierig, dass die heiraten konnten. Und dann sind die als geheiratetes Paar nach Jaffo gekommen und den Weg nach Jerusalem hinaufgegangen. Jerusalem war damals ein heruntergekommenes Nest im Osmanischen Reich der Türken. Und da hat er begonnen, eine Zeitung herauszugeben auf Hebräisch und Schulunterricht zu geben auf Hebräisch, um den Leuten, den Juden in Palästina beizubringen, wie kann man in der modernen Zeit Hebräisch sprechen und kann alles sagen, was es im modernen Leben gibt. Und das hat er geschafft. In den 1920er Jahren hörte man die Kinder in den Straßen Ägyptens beim Spielen die warmkehlige Sprache der alten Propheten sprechen. Was es noch nie gegeben hat, dass eine Sprache, die 1000 Jahre und mehr tot war, wieder lebendig geworden ist, ist hier geschehen. Und jetzt haben wir die Basis, dass dann auch diese Prophetie in Erfüllung gehen kann, dass sogar in Ägypten im tausendjährigen Reich 5 Städte die Sprache Kanaans reden werden. Hebräisch ist heute eine voll funktionierende Sprache in allen Bereichen des Lebens und auch theoretisch in der Wissenschaft und so weiter. Hier wird die Stadt Heres besonders erwähnt in Vers 18. Warum ausgerechnet diese Stadt? Es hätte auch Memphis sein können oder Theben oder Tanis. In der Bibel werden ja zum Beispiel in Hesekiel 32 so viele Städte des alten Ägyptens aufgezählt, aber hier nur die Stadt Heres. Ihr Heres heißt auf Hebräisch die Stadt des Niederreißens, also die Stadt der Trümmer. Aber das ist eine kleine Entstellung des Namens von früher, denn die Stadt hieß im Hebräischen früher Ir Cheres. Das schreibt man auf Hebräisch übrigens fast gleich. Also es ist nur ein Buchstabe Unterschied, und dieser Buchstabe sieht fast gleich aus, H und Ch. Ja? Ir Cheres, Stadt des Niederreißens, Ir Cheres, Stadt der Sonne. Das ist, was die Griechen nannten, Heliopolis, Sonnenstadt. Und wo ist Heliopolis? Das ist da, wo heute Kairo ist. Ja, und hier wird Kairo speziell erwähnt, die Stadt, die eben in der heutigen Zeit die Hauptstadt ist von Ägypten. Das ist nicht mehr Tanis, war jahrhundertelang Hauptstadt von Ägypten, in der alten Geschichte, oder Memphis und so weiter. Nein, eben die Stadt Heres. Aber diese Abänderung hat seine Bedeutung. Es soll eben nicht die Stadt sein, wo man einen Sonnengott verehrt, sondern es ist die Stadt, in der man sich erinnert, dass all die Tempel der Sonnengötter Ruinen geworden sind. Und die Ägypter werden den wahren Gott erkennen. Und da wird ausdrücklich gesagt, sie werden den Herrn, Jahwe, erkennen, Vers 21. Im Koran nennt man Gott nicht Jahwe, sondern Allah. Und das ist eben nicht Allah, den sie erkennen werden, sondern sie werden den Gott der Bibel erkennen. Und dazu noch eine Stelle aus Jesaja 45 bezieht sich auch auf die Endzeit, aber für uns noch in der Zukunft. Da heißt es in Vers 14, so spricht der Herr, der Reichtum Ägyptens und der Erwerb Äthiopiens, speziell Sudan, und die Sabäer, Männer von hohem Wuchs, werden zu dir übergehen. Das heißt, werden an den Israeliten vorbeiziehen als Gefangene, vorübergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen in Fesseln. Nachfolgen. In Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir fliehen. Das sind also Völker, Ägypten, Äthiopien, Kusch und Sabäer, das ist im heutigen Saudi-Arabien. Das sind alles muslimische Völker heute. Und die werden Kriegsgefangene werden, im Zusammenhang mit der kommenden Drangsal und Wiederkunft Jesu. Und dann heißt es, was werden sie zu ihnen sagen, zu den Israeliten? Fürwahr, Gott ist in dir. Und sonst ist gar kein Gott. Also das ist doch wie eine Anspielung auf das islamische Glaubensbekenntnis, das es aber erst gibt seit dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und bitte, Jesaja wurde geschrieben um 700 vor Christus. Und sie werden anerkennen, der wahre Gott ist der Gott Israels und nicht der Gott des Islam. Und im Glaubensbekenntnis sagt ja der Muslim, es gibt keinen Gott außer Allah. La ilah. Kein Gott illa Allah. Außer Allah. Das ist ein Wortspiel, oder? La ilah illa Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah, aber ja, hier werden sie sagen, nein, das gilt für den Gott Israels. Gott ist in dir. Er ist nicht der Gott von Mekka. Er ist der Gott von Jerusalem. Und da heißt es dann, und sonst ist gar kein Gott. Ja, und so werden die Ägypter den Herrn erkennen. Es ist ja interessant, dass heute Ägypten schon eines der arabischen Länder ist mit den meisten echten Christen. Es gibt Tausende von echten Christen und auch Bibeltreuen. Es gibt viele bibeltreue Gemeinden in Ober- und Unterägypten. Ich habe dort auch Vorträge gehalten in solchen Gemeinden in Kairo, also in Heliopolis, in Ir Heres und in Alexandria. Das ist also sehr, sehr bewegend, diese ägyptischen Christen zu erleben, auch ihre Art von Gastfreundschaft. Das muss ich sagen, das ist echt etwas, das erlebt man in der ganzen Welt nirgends. Also übrigens auch bei den palästinensischen Christen, arabischen Christen. Das ist echt etwas Unglaubliches. Also die haben ja schon von der Kultur her so eine Gastfreundschaft. Aber wenn die dann noch Christen sind, ich kann es nicht beschreiben, man muss das echt erlebt haben. Aber das ist ganz ungewöhnlich. Und so besteht also in Ägypten ein lebendiges Glaubenszeugnis bis zurück aufs erste Jahrhundert nach Christus. Das Evangelium kam sehr früh nach Ägypten und übrigens durch den Kämmerer von Äthiopien nach Sudan. Er war ja der Kassier, der Kanzler der Kandaze. Und das war eine Königin, eben nicht in dem, was wir heute Äthiopien nennen, sondern in Nubien, das heißt im Sudan. Das war ein Schwarzer, ein Sudanese. Ja, und so kam also schon im ersten Jahrhundert das Evangelium auch bis eben in den Sudan. Ja, das ist also schon etwas ganz Besonderes, dieses Jesaja 19, die herrliche Zukunft von Ägypten. Und dann wird es echten Frieden geben zwischen Ägypten und Israel und auch zwischen Israel und Irak, Assyrien. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 20. In dem Jahr, da der Tartan nach Astot kam, als Sargon, der König von Assyrien, ihn gesandt hatte und er wieder Astot stritt und es einnahm. In dieser Zeit hatte der Herr durch Jesaja, den Sohn Amoz, geredet und gesprochen. Gehe und löse das Sacktuch von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß. Und der Herr sprach, gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang ein Zeichen und ein Vorbild betreffs Ägyptens und betreffs Äthiopiens, hebräisch Kusch. Also wird der König von Assyrien die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten Äthiopiens hinwegtreiben. Jünglinge und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Und sie werden bestürzt und beschämt sein wegen Äthiopiens ihrer Zuversicht und wegen Ägyptens ihres Ruhmes. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sprechen, siehe, also ist es mit unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen und vor dem Könige von Assyrien errettet zu werden. Und wie sollten wir entrinnen? Ja, also hier haben wir wieder ein historisches Ereignis, das Jesaja berichtet, das Jahr, da der Tartan nach Astot kam. Tartan ist ein assyrischer Titel für den Oberbefehlshaber der Armee. Also die assyrische Armee hatte Jahre, nachdem sie ja schon das Reich der 10 Stämme zusammengeschlagen haben und die Israeliten nach Assyrien deportiert haben, und da haben sie eben nach und nach den ganzen Nahen Osten eingenommen, und in diesem Jahr kam der Tartan nach Ashdod. Ashdod ist eine der 5 Hauptstädte der Philister. Die Philister, muss man wissen, waren ein Volk, das traditionell im heutigen Gazastreifen gelebt hatte. Es wird in Zephania 2 wird dieses Gebiet genannt, der Landstrich am Meer. Und dieser Landstrich wird auch erwähnt in Hesekiel 25, das Land der Philister. Und da hat also die assyrische Armee dieses Reich der Philister erobert. Da waren sie gerade dran, Astot zu erobern. Das war im Jahr 711 vor Christus, wissen wir aus der Geschichte. Das war unter dem assyrischen König Sargon III. Der hat regiert 722 bis 705 vor Christus. Übrigens im Pergamon-Museum in Berlin gibt es eine Statue von Sargon. Also wir wissen sogar, wie der König ausgeschaut hat, obwohl man kein Fotoapparat damals hatte. Aber wir wissen von vielen Personen aus dem Alten Testament, wissen wir, wie die ausgesehen haben, weil wir noch heute Statuen haben mit ihren Köpfen. Auch zum Beispiel einer der schwarzen Pharaonen aus Äthiopien, der in der Bibel erwähnt wird, der Tiahaka, sein Kopf, Nachbildung aus dem Altertum, findet sich im Ägyptischen Museum in Berlin. Also wir wissen auch, wie dieser schwarze Pharao ausgesehen hat. Also das war unter Sargon, da wurde Astot erobert. Und warum wollten die Assyrer Philistäer erobern? Dieser Landstrich war verbündet mit Ägypten. Und um Ägypten und dann Sudan auch zu erobern, nicht nur den ganzen Nahen Osten, sondern auch noch dieses Gebiet in Afrika, da musste zuerst Philistäa, das Land der Philister, der Gazastreifen und das Gebiet rundherum, musste erobert werden. Und darum war das also ein ganz wichtiges Ereignis. Und in dieser Zeit hatte der Herr zu Jesaja gesprochen und hat gesagt, er solle jetzt ganz speziell herumlaufen. Gehe, Vers 2, löse das Sacktuch von deinen Lenden. Sacktuch meint eben ein Tuch aus aus Ziegenhaar. So hat man Sacktuch früher hergestellt. Und das war das, eine übliche Bekleidung für Propheten. Nicht wahr? Der Prophet Elia wurde erkannt, das ist der Mann im härenen Mantel. Ziegenhaarmantel. 2. Könige 1, Vers 8. Ich habe das ja hier auf dem Blatt aufgeführt. Ja, 2. Könige 1, Vers 8. Und in Sacharja 13, Vers 4 wird davon gesprochen, wie falsche Propheten einmal aufhören werden, ein härenes Kleid anzuziehen, um als Propheten zu scheinen, obwohl sie keine sind. In Matthäus 3, Vers 4 wird von dem Propheten Johannes, dem Täufer, gesagt, er hatte einen Kamelhaarmantel. Und in Hebräer 11, Vers 27 wird von Glaubenshelden, das waren eben Propheten, gesprochen, die in Schafskleidern und Ziegenhaarkleidern herumgegangen sind in den Wüsten und den Höhlen der Erde und viel Entbehrung in ihrem Dienst auf sich genommen haben. Das ist also das typische Kleid, entweder Ziegenhaar oder Schafspelz. Jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, von den Wölfen im Schafspelz. Das sind eben falsche Propheten, die sich ausgeben, als wären sie Propheten Gottes. Aber in Wirklichkeit dann die Herde zerstören. Und darum, wenn falsche Propheten auch in der heutigen Zeit auftreten, das ist keine kleine Sache. Denn die zerstören die Gemeinde. Ja, aber das nur so als Erklärung zu diesem Sacktuch. Er sollte dieses Obergewand abziehen. Und nun muss man wissen, der Ausdruck nackt sein, in biblischen Zeiten, im Alten und im Neuen Testament kann man das zeigen, wird verwendet, wenn man nur das Oberkleid auszieht. Also das zeigt auch etwas über die Sittlichkeit der Kleidung in biblischen Zeiten. Also bereits ohne Obergewand, aber sonst normal, gekleidet mit einer Tunika, ja, von oben nach unten, war man nackt. Ja. Und heute kann man einen Ausschnitt haben bis, weiß nicht wie tief. Und die meinen immer noch, sie seien angezogen. Ja gut, also Gott sagt, er soll dieses Oberkleid nicht mehr anhaben, wenn er herumgeht. Zu Hause war das normal. Zu Hause hat man normalerweise eben eine weite, lockere Tunika angehabt. Und wenn man hinausging, hat man eben das Oberkleid angezogen und gegürtet, dann war man bereit. Aber sonst zu Hause so ein bisschen locker weit, ja. Ja, und jetzt sollte er das ausziehen und auch keine Sandalen mehr tragen, barfuß herumgehen. Darauf bezieht sich das. Gehe und löse das Sacktuch von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß. Aber da war nichts Unsittliches dabei, ja? Und dann sagt der Herr, das, was Jesaja hier 3 Jahre lang tut, das ist ein Vorzeichen. Zeichen und Vorbild für die Zukunft Ägyptens und Äthiopiens. Denn die Assyrer werden tatsächlich nach der Eroberung von Philistäa, werden die Ägypten und Sudan erobern und die Kriegsgefangenen werden dann in Schande umhergehen. Und sieht man, wie das beschrieben ist in Vers 4 am Schluss. Diese Gefangenen, Jünglinge und Greise, nackt, ohne Oberkleid und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Also die werden wirklich nackt sein, ja, mit entblößtem Gesäß. Das steht bei Jesaja nicht. Da steht nur nackt und barfuß. Und in der Erfüllung, die Schande Ägyptens wird sein, nackt, barfuß und entblößtes Gesäß. Das ist sehr wichtig, weil viele Bibelleser haben sich gefragt, aber das ist eigenartig. Wie ist denn Jesaja da herumgegangen? Nein, muss wirklich ganz genau lesen. Das war nur eine Andeutung von dieser Schande, die eben über das vereinigte ägyptisch-kuschitische Reich kommen sollte. Und so hat er also 3 Jahre das gemacht. Aber gemerkt, ich habe Vers 2 vorzeitig übersetzt, wie das möglich ist vom Hebräischen her. In dieser Zeit hatte der Herr durch Jesaja den Sohn Amoz geredet. Aber dann kam eben dieses Jahr, wo Philistäa erobert wurde und dann ging die Armee weiter nach Ägypten. Das heißt also, dieses Herumgehen von Jesaja das war schon etwa 2 Jahre, bevor die Assyrer überhaupt Philistäa angegriffen hatten. Dann kam noch dieses Jahr dazu und dann kam die Erfüllung. Und warum das alles? Damit wollte Gott klar machen, auf Ägypten ist kein Verlass. Vers 6. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sprechen, siehe, also ist es mit unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen, um vor dem König von Assyrien errettet zu werden. Und wie sollten wir entrinnen? Nicht wahr? Es gab in Israel immer solche, die dachten, wir müssen einfach ein Bündnis mit der mächtigen ägyptischen Armee schließen. Dann haben wir eine Chance, um die Bedrohung von Assyrien eben abwenden zu können. Aber Gott sagt, keine Chance. Es war Gottes Ratschluss, dass Assyrien den ganzen Nahen Osten bis nach Afrika erobern sollte als Gericht über all diese Völker und unter anderem über die 10 Stämme Israels, die damals untergingen, und auch als Zucht über das Königreich Juda. Obwohl der Prophet Micha vorausgesagt hatte, die werden zwar das ganze Land Juda erobern und viele Städte erobern, aber die ganze Bedrohung wird stoppen vor dem Tor Jerusalems. Das wird in Micha 1 ganz klar gesagt. Es kommt bis zum Tor der Stadt Jerusalem, aber nicht weiter. Und wir wissen ja, im letzten Moment hat dann Gott eingegriffen und die assyrische Armee musste, ohne Jerusalem zu erobern, abziehen. Aber insgesamt hatten die 46 Städte im Königreich Juda erobert. Und mächtige Städte wie zum Beispiel Lais. Ja, und so wollte Jesaja allen, die Vertrauen hatten auf Ägypten, klar machen, ihr dürft euer Vertrauen nicht auf Ägypten setzen. Die werden selber von den Assyrern drankommen. Also muss man nie denken, dass von dort her irgendwie Hilfe kommen würde. Und wir finden das auch später, in der Zeit von Jeremia, also 100 Jahre später, als die Babylonier Jerusalem erobern wollten. Da gab es viele, die sagten sich, wir machen ein Bündnis mit Ägypten. Und dann werden wir die Babylonier besiegen. Aber Jeremia sagt, nein, der Herr hat beschlossen, diese Stadt durch Babylon zu zerstören. Ihr müsst euch ergeben, dann wird es euch gut gehen. Aber wenn ihr weiter widersteht, die Stadt wird fallen. Aber es gab viele, die haben sich eben mit den Ägyptern verbündet und haben ihr Vertrauen anstatt auf Gott und auf sein Wort eben auf diese Großmacht gesetzt, die eben immer dann, wenn es drauf ankam, nicht helfen konnte. Ich meine, das erinnert uns an die Politik auch heute, oder? Wo man eben das Vertrauen in Großmächte setzt und hofft, die würden dann irgendwie helfen und so. Man wird immer wieder die Erfahrung machen, man wird betrogen von diesen. Und darum, das war schon eindrücklich noch vor Jahren, als Sharon an der Regierung war. Ich habe das noch vor mir, eine Rede, die er am Fernsehen gehalten hat und hat gestikuliert und hat gesagt, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir sollen nicht eben schauen, was Amerika will, was die anderen will. Wir müssen selber wissen, was wir tun sollen. Und so war es ja für das jüdische Volk immer. Die konnten all da auf die vertrauen, aber die wurden immer getäuscht. Und wer hat ihnen geholfen, als die Nazis die 6 Millionen vernichteten? Auf welche Großmacht konnten sie vertrauen damals? Sie mussten ihren eigenen Weg gehen. So sagte Sharon, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Quasi nicht vertrauen auf die anderen. Und hören auf ihre Urteile und so weiter. Die legen uns letztlich immer drein. Und so können wir das auch praktisch auf uns anwenden. Ich möchte noch aufschlagen, Jeremia 17. Denn wir sind auch ständig in der Gefahr, dass wir auf Menschen vertrauen und auf ihre Hilfe und Unterstützung anstatt wirklich auf den Herrn. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Und er wird sein wie ein Blöster in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Dann kommt der Kontrast. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, und sein Laub ist grün, und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So ist es eben wichtig bei der Prophetie, dass man nicht nur liest und versteht, worauf hat sich das genau bezogen, sondern muss man sich immer fragen, und was hat jetzt das für uns zu sagen? Und wenn man so die Prophetie liest, dann hat man aus jedem Kapitel wirklich einen praktischen geistlichen Gewinn. Ja, und jetzt kommt die große Kuchenpause. Wir kommen jetzt zu Jesaja 21. Ausspruch über die Wüste des Meeres. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll. Aber wir werden gleich herausfinden, was damit gemeint ist. Es ist das Wort Midbar. Das ist eine Wüste, die auch eine gewisse Fruchtbarkeit hat, wo man Kleinvieh aufziehen kann. Das ist das typische Wort für eine solche Wüste hier, Midbar. Die Wüste des Meeres. Es ist also ein Wüstengebiet, das am Meer gelegen ist. Und wir werden gleich sehen, das bezieht sich genau auf das Gebiet des heutigen Südirak plus Elam. Das ist das heutige Südwest-Persien oder heutiger Südwest-Iran. Dieses Gebiet am Golf ist hier im Visier der Prophetie. Wenn man einen Kommentar zu Jesaja zur Hand nimmt, kann es sein, dass hier erklärt wird, es geht da um das Gericht über Babylon, das sich erfüllt hat im Jahr 539 vor Christus, als die Perser, sprich Elam, und Meder, beide Namen findet man hier in Vers 2, Babylon erobert haben. Aber es gibt ein Problem, denn hier wird wirklich von einer Vernichtung Babylons gesprochen, und zwar so, dass es in Vers 9 steht, und siehe da, es kam ein Zug, Männer, Reiter bei Paaren, und er hob an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel. Und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert. Jetzt hat man ein kleines Problem, wenn man die Geschichte kennt. Als nämlich die Perser und Meder Babylon oder Babel, das ist das Gleiche, erobert haben im Jahr 539, da war das praktisch nur ein kleiner Coup. Und zwar so, die Perser und Meder waren verbündet mit den babylonischen Priestern in der Stadt. Die haben die Türen geöffnet und da konnte die fremde Armee in die Stadt hineinkommen. In dieser Nacht war Belsazar an seiner Party, Daniel 5. Er wurde durch einen Schwertstreich getötet und die Stadt Babylon wurde von den Persern übernommen. Die haben praktisch den ganzen Beamtenapparat, wie er war, übernommen. Und Darius der Meder wurde dann Unterkönig über Babylonien unter der Oberherrschaft des persischen Königs Kyros. Und Daniel, der ja ein hoher Beamter war, noch bei den Babyloniern, bei Belsazar, und sein Vater Nabonid, der wurde als hoher Beamter dann übernommen. Und darum ist er in Daniel 6 immer noch hoher Beamter. Und es war so, dass die Perser damals die Götzen von Babylon nicht zerstört haben, sondern die haben diese Götter einfach übernommen. Also hier wird etwas anderes beschrieben. Da wird Babel vernichtet und die Götzen werden zusammengeschlagen. Nun, es gab eine Vernichtung Babels noch vor dieser Eroberung durch die Medo-Perser und gerade in der Zeit von Jesaja und kurz danach. Der Hintergrund ist auf dem Blatt 2 vom ausgeteilten Skript erläutert. Merodach Baladan, ein chaldäischer, sprich babylonischer Prinz aus dem Gebiet des Persischen Golfes, revoltierte um 722 vor Christus. Das war also die Zeit, als die Assyrer das Zehnstämmereich zusammenschlugen. Da waren sie sehr beschäftigt. Und da hat er eben die Gelegenheit ergriffen, um eine Revolution zu machen, um sich von dem Joch der Assyrer zu befreien. Der hat also mit Hilfe von Elam, das ist Südwestpersien, gegen Assyrien revoltiert und konnte dabei Babel erobern und wurde dort König. Dieser Merodach Baladan, oder babylonisch ausgesprochen, habe ich das erklärt auf Seite 1 ganz am Schluss, Marduk Apal-Idina. Dieser Marduk Apal-Idina, oder hebräisch ausgesprochen, Merodach Baladan, wird ausdrücklich in der Bibel erwähnt. Und zwar in Jesaja 39,1. Dieser König hatte Abgesandte zu Hiskia geschickt. Die kamen zu Hiskia, diesem treuen, gläubigen König, auf Besuch. Und natürlich bestand da eine gewisse Hoffnung, wenn man mit denen gut auskommt, die sich so erfolgreich gegen Assyrien erheben konnten, könnte das natürlich auch eine Hilfe sein, um im Kampf gegen die Bedrohung, die damals auf Juda, auf König Hiskia kam, eben da eine Unterstützung zu haben. Und dann hat König Hiskia diesen Abgesandten von Merodach Baladan, hat er alle Schätze gezeigt. Das wird alles beschrieben in Jesaja 39 und das war ganz falsch. Also er wollte so zeigen, was er alles hatte und dabei hat ihn der Hochmut gestochen. Der hat das so gern gezeigt, was er alles hat. Und ja, es ist so ähnlich, wenn man ein schönes Haus hat und dann Besuch hat. Manchmal gibt es Leute, die sehen da gern alles, oder? Und ja, warum nicht? Aber man kann dann wirklich unter Umständen alles zeigen und eigentlich so ein Gefühl des Stolzes haben, dass alles gehört mir und so schön und so und ja. Ja, das war bei Hiskia und das wurde ihm zum Verhängnis. Und deswegen musste der Prophet Jesaja dann das Gericht über Hiskia ankündigen. Und er sagte aber, Gott sagte dann zu Hiskia, weil er so ein treuer Mann war, wird das Gericht nicht zu seiner Lebzeit kommen, aber über seine Nachkommen. Schlagen wir kurz auf, Jesaja 39. Da müsste man für sich mal lesen ab Vers 1. Und dann haben wir die Prophetie in Vers 5. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn der Heerscharen. Sieh, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Du hast Hoffnung auf Babel, aber die Babylonier werden deine Todfeinde werden. Und die werden alles, was du hast, werden sie schließlich an sich reißen. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Und er sprach, es wird ja Friede und Bestand sein in meinen Tagen. Und so wurden also die Erfüllung so umgesetzt. Wir wissen aus dem Buch Daniel, Kapitel 1, wie dann später, aber über 100 Jahre später, die Babylonier gekommen sind. Sie haben Jerusalem belagert und haben Tempelschätze geraubt. Und dabei haben sie auch junge Leute aus königlichem Geschlecht mitgenommen. Und da war einer, Daniel. Und dann seine drei Freunde. Die waren alle aus königlichem Geschlecht. Und so hat sich das erfüllt, dass die dann Kämmerer werden sollten in Babylon. Und schließlich haben die Babylonier ja alles in Jerusalem zerstört und abgeräumt. Nach Babel gebracht. Also, das war ein großer Fehler von Hiskia, dass er da Hoffnung hatte auf Babylon. Er hätte unbedingt auf diese Prophetie in Kapitel 21 achten müssen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 19 bis 23.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.